Advent. Advent ist Vorbereitung. Vorbereitung auf die Ankunft des Kindes in der Krippe. Und vielleicht ist der Abschnitt für den heutigen Sonntag der direkteste Vorbereitungstext, den wir überhaupt in der Bibel finden. Auch wenn er zeitlich eigentlich 9 Monate vorher dran wäre. Es ist der Text der sogenannten Ankündigung an Maria. Und dieser Bibeltext ist besonders eindrucksvoll, wenn man ihn in verteilten Rollen hört. Wir werden es jetzt eingespielt hören.
Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach:
Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.
Sie aber erschrak über die Rede und dachte:
Welch ein Gruß ist das?
Und der Engel sprach zu ihr:
Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.
Da sprach Maria zu dem Engel:
Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß?
Der Engel antwortete und sprach zu ihr:
Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.
Maria aber sprach:
Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast.
Und der Engel schied von ihr.
Ist Ihnen das aufgefallen? Ich selbst habe es erst beim 2. Lesen richtig entdeckt. Als der Engel Gabriel zu Maria kam, erschrickt sie. Kein Wunder, müssen Sie ja sagen. Wie oft kommt schon ein Engel vorbei und zeigt sich uns. Aber, und das ist mir erst beim genauen Hinsehen aufgefallen, Maria erschrickt gar nicht über die Erscheinung des Engels. Sie erschrickt erst über seinen Gruß. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Ich erkläre mir das so: Offensichtlich hat sie Gabriel zunächst gar nicht für einen Engel gehalten. Irgendeine Person kam zu ihr in ihr Elternhaus in Nazareth und spricht sie mit einem Gruß an, der sie dann erschrecken lässt. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Was hier erzählt wird, ist zunächst ganz ohne Glanz und religiösen Pomp. Ein Bote Gottes kommt zu einer jungen Frau in einem Dorf in Galiläa und spricht sie an. Ohne blendendes Licht, ohne irgendwelche imposanten Begleiterscheinungen. Und ich musste mich bei meiner Predigtvorbereitung erstmal innerlich verabschieden, innerlich lösen von zahlreichen künstlerischen Darstellungen dieser Szene von Mariä Verkündigung, die immer doch einen so wuchtigen Erzengel Gabriel mit großem Getöse und hellen Farben ins Bild setzen. Deshalb habe ich vorhin auch dieses Gemälde aus dem 17. Jahrhundert gewählt. Einen ganz normalen Engel zeigt es, ohne Flügel, ohne besonderen Glanz. Im Alten Testament wird der Engel Gabriel auch schlicht Mann Gabriel genannt. Und es gibt gerade im Alten Testament ja eine ganze Reihe an Beispielen, wo von Engeln die Rede ist, die gar nicht als solche aufgefallen sind zunächst. Die 3 Männer zum Beispiel, die Abraham begegnen, oder der Engel, der die Magd Hagar am Brunnen anspricht. Diese Engelsgestalten werden von Menschen gar nicht unbedingt unterschieden. Zumindest sind sie nicht sofort zu unterscheiden. Und vor diesem Hintergrund entsteht in mir das Bild eines schlichten jüdischen Mädchens, das angesprochen wird von einem Fremden. Und so unspektakulär beginnt das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. So unspektakulär. Und Sie wissen ja, wie es weitergeht. Irgendwo in einem Schuppen, in einem Stall oder in einer Höhle bei Bethlehem, da wird ein Kind geboren, auch ohne Glanz. Die einzigen, die direkt etwas von der Besonderheit des Augenblicks zu sehen bekommen, sind ein paar Hirten draußen auf dem Feld. Sie sehen den Himmel offen, hören den Chor der Engel. Und ich bin sicher, dass das alles gar kein Zufall ist. Die unscheinbare junge Frau, der zunächst gar nicht als solcher erkennbare Gottesbote Gabriel und dann später die so schlichte Geburtsszene von Bethlehem. Das ist kein Zufall. Gott hätte auch viel glanzvoller sich vorstellen können. Wir denken ja dann auch, wenn das wirklich wahr ist, dass Gott seine Geschichte mit uns Menschen durch dieses eine Kind zur Vollendung bringen will, dann hätte er doch ein grandioses Feuerwerk abbrennen können. Und wenn das wirklich stimmt, was Paulus sagt, dass in diesem Menschen Jesus Christus alle Gottesverheißungen des Alten Testamentes aufgenommen sind, dann hätte ihn Gott doch anders ankündigen können, als durch einen schlichten, unspektakulären Boten. Stattdessen klopft es dort in Nazareth an der Tür und es kommt einer herein und sagt dem Mädchen Maria eine Botschaft, die sie mehr als verwundert. Merken Sie, worauf ich hinaus will? Schon die Art der Ankündigung der Geburt von Jesus, schon durch diese Art will Gott uns etwas unmissverständlich deutlich machen. Er will zu uns kommen. Nicht wie ein König, der gönnerhaft seine Audienz gibt. Nicht wie ein großer Star, der sich nicht die Finger schmutzig machen möchte, sondern wie ein Gast, wie ein Freund, der bei uns wohnen möchte. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. So beschreibt der Evangelist Johannes den Augenblick der Geburt Jesu. Und viele haben das längst begriffen, wenn Jesus damals nicht in einem Audienzsaal auftrat, sondern in einem Stall geboren wurde, dann betrifft das ja auch mich. Wenn der Engel damals zu Maria kam, dann gilt diese Botschaft nicht nur den Stars, sondern auch mir. Gott will bei uns wohnen, in unseren Häusern und Herzen, in unseren Familien, auch in unseren Büros, hoffentlich auch da. In unseren Beziehungen, ja, und auch in unseren Enttäuschungen. Gott will bei uns wohnen und er beginnt mit dem wohl etwa 16-jährigen Mädchen Maria. Diese Botschaft ist es, was sie überrascht und erschreckt. Nicht die Erscheinung des übernatürlichen Wesens. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das. Ich soll begnadet sein? Erwählt sein? Wie kann das sein, dass Gott, der Herr, der Ewige, der Weltenschöpfer, sich für mich interessiert? Es hat wohl erst eine Zeit gebraucht, bis Maria sich von dieser so völlig überraschenden Anrede erholt hat. Und dann erzählt ihr der Bote Gottes, was geschehen wird. Das wird sie natürlich noch viel mehr überrascht und erstaunt haben. Gott möchte in ihr und durch sie als Mensch geboren werden. Und dafür ist sie auserwählt. Sie wird Gottes Sohn zur Welt bringen. Maria, das jüdische Mädchen, das zwar bereits dem Zimmermann Josef als Ehefrau versprochen, aber noch Jungfrau war. Und ich möchte ein paar Sätze zur Jungfrauengeburt anschließen. Immer wieder wird ja gerade dieses Detail aus unserem Bibelabschnitt herausgegriffen und heftig diskutiert. Ich habe auch einen kleinen Vortrag auf unserer YouTube-Seite dazu veröffentlicht. Was hat es denn eigentlich mit der Jungfrauengeburt wirklich auf sich? Es gibt ja die einen, die sagen, naja, die Sache ist doch sehr unglaubwürdig. Damals vielleicht kannten die sich in der Biologie noch nicht so aus. Da haben sie sowas noch glauben können. Und man sieht das ja dann auch in den vielen griechischen Göttersagen, wo von irgendwelchen Halbgöttern die Rede ist, die von Jungfrauen geboren sein sollen. Dass Maria eine Jungfrau gewesen sein soll, das sei doch nur eine frei erfundene Ergänzung, die der Geburt von Jesus zusätzlichen übernatürlichen Glanz verleihen soll. Aber das zeigt sich überhaupt nicht im Bibeltext. Null. Er ist so anders als jene griechischen Göttersagen, so anders. Er hat überhaupt keine spektakulären Details in sich. Wenn es darum gegangen wäre, so wie bei den griechischen Königen und Halbgöttern, wäre Jesus nicht in einem Stall, sondern eben in einem glanzvollen Palast geboren worden. Und dann gibt es andere, die sprechen von der Jungfräulichkeit von Maria und nennen das ihre Reinheit. So als ob wir Menschen durch die geschlechtliche Liebe zwischen Mann und Frau verunreinigt würden. Was für eine Auffassung, die hatte ja auch verheerende Folgen. Wie viele Generationen dachten, dass alles, was mit Sexualität zu tun hat, verunreinigend und sogar böse sei. Wie viele Menschen sind um die Freude an ihrem Ehepartner betrogen worden, weil sie die erotische Liebe zwischen Mann und Frau als etwas Unreines ansahen. Natürlich, es gibt im Bereich der Sexualität viel Dunkles und viel Lebenszerstörerisches, was durchaus auch angesprochen werden muss. Untreue und Egoismus sind von Gott nicht gewollt und erst recht nicht jede Form von Gewalt. Aber dass die geschlechtliche Liebe von vornherein etwas Unreines oder gar Sündhaftes sein soll, hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Evangelium zu tun. Nein, auch das ist nicht die Botschaft der Jungfrauengeburt. Es geht nicht um Maria, die reine Magd in dieser Richtung. Nein, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, hat nichts mit einem Reinheitsgebot zu tun, sondern es hatte einen anderen Grund. An diesem Mädchen Maria wird unmissverständlich deutlich, dass mit Jesus ein wirklicher Neuanfang geschieht. Gott tritt in Maria als Schöpfer auf den Plan. Und so wie er einst die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, so beginnt er neu aus dem Nichts. Christus ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung, so schreibt es Paulus einmal. Die Stunde der Geburt von Jesus ist tatsächlich eine Stunde Null, ein Neubeginn, der Beginn der Neuschöpfung. Und noch mehr, Jesus ist nicht nur wie Adam ein Geschöpf Gottes, sondern er ist Gott selbst, Gott in Person. Und das eigentliche Geheimnis der Jungfrauengeburt liegt also nicht darin, dass hier ein möglichst spektakuläres Wunder geschieht, über das sich anschließend Biologen oder Gynäkologen streiten können. Nein, die eigentliche Botschaft ist doch die, nämlich die der Menschwerdung Gottes. Gott sucht sich nicht nur irgendein Kind aus oder irgendeinen Erwachsenen, um dann zu sagen, ab jetzt redest du in meiner Vollmacht, sozusagen als Akt der Adoption. Nein, er adoptiert nicht nur einen Sohn, sondern er setzt ganz neu an. Er will selbst Mensch werden, will hineingeboren werden in diese Welt. Und er erwählt dazu einen bestimmten Ort und er erwählt dazu einen bestimmten Zeitpunkt und eben auch eine bestimmte Person, in der er zuallererst ankommen will. Maria ist deshalb auch die erste Christin. Sie trägt als erstes Jesus in sich. So wie es Paulus ja auch mal ausgedrückt hat. Ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus in mir. Christus lebt in mir. Und für wen gilt das stärker als für die junge Frau Maria aus Nazareth? Man kann es auch so sagen, der ewige Gottessohn, der von Anbeginn, ja schon vor Anbeginn beim Vater war, er wird nun in die Menschheit hineingelegt. Und zwar nicht nur irgendwie allgemein in die Menschheit, sondern sehr konkret in eine junge Frau, in einem unscheinbaren Haus, im kleinen Nest, das Nazareth heißt. Denn Gott will bei uns wohnen und er macht dazu in Jesus einen echten Neuanfang. Ich weiß nicht, ob das Mädchen Maria diese Zusammenhänge damals alle schon gesehen hat, aber ich kann verstehen, dass sie erstmal nachfragt, wie soll das zugehen, ein Kind soll ich bekommen, wo ich doch bisher nur einem Mann versprochen bin, aber noch nie mit ihm zusammen war. Und der Gottesbote antwortet und spricht ein paar Sätze über den Heiligen Geist und die Kraft des Höchsten. Vergleicht auch die Situation von Maria mit ihrer Verwandten Elisabeth, die ja auch überraschend ein Kind erwartet. Und dann sagt er schließlich kurz und knapp, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria hat das begriffen. Nichts, aber auch gar nichts ist bei Gott unmöglich. Wenn wirklich Gott selbst etwas mit ihr vorhat, dann wird es nicht an irgendwelchen biologischen Fragen scheitern. Gott ist schließlich allmächtig, sonst wäre er nicht Gott. Und andersherum gesagt, wenn Gott wirklich Gott ist, dann ist ihm kein Ding unmöglich. Aber es gehört auch noch etwas anderes dazu. Ich habe mir erzählen lassen, wie eine Mitarbeiterin aus einer Kinderkirche ihre Kinder fragte, gibt es irgendetwas, was Gott nicht kann? Und ein Junge sagte darauf, naja, er kann es nicht allen recht machen. Und dieses Kind hat etwas begriffen. Gott kann alles, aber er kann es nicht allen recht machen. Und deshalb wirbt er förmlich darum, es uns recht machen zu dürfen. Wie ist das eigentlich bei Ihnen, wenn es um Gottes Allmacht und Gottes Wirksamkeit geht? Maria wusste damals genau, was jetzt dran ist. Gottes Allmacht wurde für sie ja sehr konkret, so konkret, dass sie erschrak und sich fürchtete. Und das, was der Engel ihr sagte, war etwas anderes als nur eine theoretische Betrachtung über Gottes Allmacht und Gottes Größe. Es ging hier nicht mehr um eine religiöse Besinnung über eine weit entfernte göttliche Kraft. Nein, es ging ganz direkt um ihr Leben. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und an Maria wird deutlich, wie diese allgemeine Aussage über Gott plötzlich so speziell und lebensbestimmend werden kann. Und sie weiß, dass sie jetzt gefordert ist. Und so wie Gottes Allmacht und Größe für uns plötzlich sehr konkret und lebensbestimmend werden kann, wenn wir uns auf ihn einlassen. Es geht hier bei Maria nicht um eine allgemeine Gottgläubigkeit. Es geht bei der Frage nach Gottes Allmacht um das Leben eines Mädchens in einem Dorf in Galiläa. Ich habe bei dem großen Astronomen Galilei einen wunderbaren Vergleich gefunden. Er war ja derjenige, der mit viel Widerstand damals behauptet hat, erstmals zumindest im italienischen Raum, dass doch die Erde um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Er sprach von den Planeten, die um die Sonne kreisen und von ihr abhängig sind. Und dann wies er die Menschen darauf hin, wie unvorstellbar groß die Sonne sein muss. Aber dann sagte Galilei, diese Sonne kann eine Traube zur Reife bringen, als ob sie im ganzen Weltall keine weitere Aufgabe hätte. So kann Gott, das wollte Galilei wohl damit sagen, so kann Gott sich um sie und um mich kümmern. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist nicht nur eine allgemeine Aussage über die Größe Gottes, sondern es geht auch um seine Zuwendung. Auch die kleinen Dinge sind für ihn nicht unmöglich. Und die kleinen Dinge, die uns oft so viel schwerer fallen zu glauben als die großen Weltzusammenhänge. Und bei Maria ging es um beides. Es ging bei dem Kind, das durch sie geboren werden sollte, um das ganz Große, um die Geschichte der Menschheit. Aber es ging auch um ihr persönliches Schicksal. Und sie sagte, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Wahrscheinlich ist das der dritte Grund, weshalb Gott seinen Erzengel Gabriel ausgerechnet zu dem Mädchen Maria geschickt hat. Nicht nur, weil sie eine ganz normale junge Frau war und er mitten unter uns ganz normalen Menschen geboren werden wollte. Und auch nicht, weil sie noch Jungfrau war und er dadurch unmissverständlich zum Ausdruck bringen wollte, dass er mit Jesus einen echten Neuanfang macht. Sondern auch, weil sie sich für diese Aufgabe öffnete. Wo Menschen sich auf die Wirksamkeit Gottes einlassen, macht Gott das Unmögliche möglich. In England wird oft ein ganz kurzes Gebet zitiert. Es sind die letzten Worte eines großen Predigers. Er hieß Richard Baxter. Lord, whatever you want, wherever you want it, and whenever you want it. Herr, was immer du willst, wo du es willst, und wann du es willst. Können Sie so beten? Ich selbst muss in dieses Gebet noch hineinwachsen. Zum Glück ist bei Gott kein Ding unmöglich. Amen.